Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Esther. Heute mit Ruben Sommer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Esther. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, in der letzten Episode haben wir gestartet mit einer Sonderfolge zur Überlieferungsgeschichte des Esther-Buches. Und heute wollen wir weiterfahren mit dem zweiten Teil. Wir haben über die Entstehungsgeschichte der Bibel nachgedacht, haben gehört, wie es überhaupt dazu kam, dass wir heute dieses Buch, das wir alle so lieben, in den Händen halten können, so wie es jetzt ist in seiner jetzigen Form. Und wir haben auch gehört, dass es neben diesem biblischen Kanon, dieser Richtschnur, es auch noch andere Schriften gab, die eng mit der Geschichte der Bibel verbunden sind. Wir haben von den Apokryphen gehört, diesen zwischentestamentlichen Schriften, diesen Schriften, die entstanden sind in der Zwischenzeit zwischen den Schriften des Alten und des Neuen Testaments. Konkret wichtig oder interessant für das Esther-Buch ist das eben gerade deshalb, weil wir in diesen Apokryphen Stücke zu Esther haben. Also Texte, die uns aus der sogenannten Septuaginta, der griechischen Fassung des Alten Testamentes, überliefert sind. In der letzten Episode haben wir uns einmal sehr grundlegend mit diesem Thema befasst und heute wollen wir das Ganze noch einmal etwas genauer am Beispiel des Esther-Buches anschauen. Denn wenn wir jetzt ganz konkret auf das Buch Esther schauen, dann wird dieser ganze Prozess, wie Bibeltexte gewachsen und weitergegeben wurden, richtig greifbar. Ich habe in der letzten Episode erzählt, dass es vom Esther-Buch eben zwei unterschiedliche Überlieferungen gibt, einmal eine hebräische und einmal eine griechische, und beide bekannt waren, gelesen wurden und eben zum Teil auch in der Bibel drinstehen. Und an diesem Punkt möchte ich anhand dieser beiden Überlieferungen des Esther-Buchs nochmal an meinen Gedanken aus der letzten Episode anknüpfen und darüber nachdenken, wie wir als Christen damit umgehen, dass es von gewissen biblischen Texten mehrere Überlieferungen gibt, die sich zum Teil nicht eins zu eins entsprechen. Es gibt vielleicht ein, zwei Dinge in dieser Episode, die ich nochmals wiederholen werde. Nicht, um euch damit zu langweilen, sondern um dem wirklich Platz und Tiefe zu geben. Denn ich denke, diese Gedanken sind wichtig und hilfreich für uns und unseren Umgang mit der Bibel. Lasst uns da nochmals gemeinsam eintauchen. Vom Esther-Buch existieren also zwei unterschiedliche Textüberlieferungen. Die erste Überlieferung, die uns bekannt ist, ist der hebräische Text. Man nennt ihn auch den masoretischen Text. Er ist sozusagen die klassisch-jüdische Fassung der Geschichte. Jüdische Gelehrte, die Masoreten, haben diesen Text vom 6. bis ins 10. Jahrhundert sehr genau abgeschrieben und weitergegeben, damit nichts davon verloren geht. Die Masoreten waren übrigens auch diejenigen, die dem hebräischen Text die Vokale beigefügt haben. Also die ganzen Punkte und Striche, falls ihr schon irgendwo mal einen Ausschnitt aus der hebräischen Bibel gesehen habt. Denn Hebräisch ist ja eigentlich eine Konsonantensprache, das bedeutet, die Buchstaben, die man sieht, das sind nur die Konsonanten und die Vokale fehlen. Und die Masoreten, die haben dann angefangen, diese Vokale zu den Konsonanten, also zu den Buchstaben dazu zu schreiben, gerade für die Juden, die nicht mehr so gut Hebräisch konnten. Denn im Hebräischen ist es manchmal noch tricky. Worte unterscheiden sich zum Teil nur in den Vokalen, nicht in den Konsonanten. Es kann also sein, dass ein Wort die gleichen Buchstaben hat und nur aus dem Kontext wird letztendlich klar, was es eigentlich ist. Das ist natürlich super schwierig, wenn man nicht mehr so gut Hebräisch kann, und es gab zu dieser Zeit viele Juden, die schon lange, lange weg von zu Hause lebten, in einem fremden Land, in anderen Kulturen und deswegen die Muttersprache etwas verlernt haben. Und die Vokale, die haben dann dabei geholfen, Wörter eindeutig identifizieren zu können, so dass man eben am Ende genau sagen konnte, was der Text sagt und meint. Deshalb haben sie ihn auch so akribisch abgeschrieben und weitergegeben. Auf diesem überlieferten Text der Masoreten beruht bis heute die hebräische Bibel und auch die meisten protestantischen Bibeln. Auch Martin Luther hat für die Übersetzung seiner Bibel den masoretischen Text verwendet. Und genau das ist der Grund, warum wir in unseren protestantischen Bibeln die Esther-Geschichte der hebräischen Überlieferung drinstehen haben, ohne die zusätzlichen Stücke zu Esther, die uns durch die Septuaginta, also die griechische Übersetzung des Alten Testaments, überliefert wurde. Denn diese Septuaginta, diese griechische Übersetzung des Alten Testaments, ist die Quelle der zweiten Überlieferung des Esther-Buches, die wir haben. Die Quelle dieser Stücke zu Esther. Die Septuaginta wurde schon viel früher als der masoretische Text geschrieben, ungefähr zwischen dem 3. und 2. Jahrhundert vor Christus, der Überlieferung nach von 70 jüdischen Gelehrten in Ägypten, in Alexandrien, und zwar für die vielen Juden, die damals nicht mehr gut Hebräisch konnten, also ganz ähnlich wie beim masoretischen Text. Denn durch Alexander den Großen wurde damals Griechisch zur Weltsprache und viele Juden sprachen dann eben nicht mehr Hebräisch, sondern Griechisch. Für diese Juden wurde die Septuaginta zur Alltagsbibel und auch die ersten Christen haben meistens aus dieser griechischen Bibel zitiert. Das ist ein spannender Sidefact. Fast alle neutestamentlichen Zitate aus dem Alten Testament stammen aus dieser griechischen Bibel. Also schon nur daran kann man sehen, wie weit verbreitet diese Überlieferung unter den ersten Christen und den Juden dieser Zeit war. Und wenn man diese beiden Überlieferungstraditionen einander gegenüberstellt, dann muss man sagen, beide sind etabliert, beide wurden gelesen und beide sind wichtig für die Bibel, die wir heute in den Händen halten. Aber am Beispiel des Esther-Buches können wir eben auch sehen, dass nicht beide Traditionen den gleichen Inhalt überliefern. Ich habe das in der letzten Episode schon gesagt und das ist eben spannend. Die griechische Übersetzung gibt einige zusätzliche Abschnitte zum Esther-Buch dazu. Und die haben wir im hebräischen Text so nicht. Dazu gehören zum Beispiel Gebete von Esther und Mordechai, ein Traum von Mordechai, ausführlichere königliche Schreiben und diese Ergänzungen, die stellen Gottes Mitwirken in dieser Geschichte ganz klar heraus. In der hebräischen Überlieferung ist das Esther-Buch das Buch ohne Gott und in der Septuaginta, da ist er ganz klar mit dabei. Die Stücke der griechischen Übersetzung sprechen ganz offen und direkt vom Eingreifen Gottes und seiner Führung in dieser Geschichte. Und ich möchte die Frage, die ich in der letzten Episode bereits aufgeworfen habe, hier nochmals aufgreifen und fragen, was bedeutet das jetzt für uns? Sind es zwei unterschiedliche Versionen einer Geschichte? Und wenn ja, müssen wir uns entscheiden, welche davon wahr ist? Ich habe das in der letzten Episode bereits gesagt, aber ich glaube tatsächlich, dass es weniger darum geht, sich bei zwei unterschiedlichen Versionen für die richtige oder die falsche zu entscheiden, sondern vielmehr, dass wir durch diese Ergänzungen aus der Septuaginta, durch diese beiden unterschiedlichen Überlieferungstraditionen eine weitere Perspektive auf ein und dieselbe Geschichte erhalten. Es wäre in meinen Augen völlig falsch zu sagen, diese Stücke zu Esther, die sind nicht biblisch. Denn für die ersten Christen war die Septuaginta, in der diese Stücke drinstehen, ganz normal. Die waren für sie von Anfang an Teil der Bibel. Und wenn wir heute in einer Lutherbibel oder in der Einheitsübersetzung blättern und neben dem Esther-Buch eben dann auch diese Stücke zu Esther auftauchen, dann sehen wir direkt, wie lebendig und vielfältig die Geschichte der Bibelüberlieferung ist. Gottes Wort wurde über viele Jahrhunderte in unterschiedlichen Traditionen weitergegeben und bewahrt, und wir dürfen glauben, dass Gottes Geist auch in dieser Vielfalt am Werk war und dass er sein Wort auch in der Vielfalt geschützt hat. Am Ende bleibt für mich auch wichtig, Nichterwähnung bedeutet ja nicht gleich Nichtexistenz. Gerade das lehrt uns doch das Esther-Buch. Nur weil Gott im hebräischen Text nicht erwähnt wird, ist er ja trotzdem da. Das haben wir in den letzten Wochen, die wir mit dem Esther-Buch verbracht haben, lernen dürfen. Und so sind doch auch die ergänzten Gebete, die Träume und Dialoge der Stücke zu Esther, die Gottes Handeln eindeutig hervorheben, nicht automatisch falsch. Nur weil uns der hebräische Text nicht überliefert, dass Esther und Mordechai beten, muss es doch nicht heißen, dass sie nicht gebetet haben. Nichterwähnung ist nicht gleich Nichtexistenz. Und so ist das für mich dann eben auch kein Widerspruch zu der Überzeugung, dass die Bibel von Gottes Geist inspiriert ist. Nein, im Gegenteil, gerade diese gewachsene Vielfalt macht deutlich, wie Gott mitten in der Geschichte wirkt. Der Geist Gottes war am Werk, als die ersten Geschichten erzählt wurden. Er war da, als sie aufgeschrieben, abgeschrieben und übersetzt wurden. Und er ist auch heute noch da, wenn wir, Sein Wort, die Bibel lesen und sie auslegen. Vielleicht können wir uns das mit einem neuen Bild vorstellen. Die Bibel ist nicht nur ein Buch, sie ist wie ein lebendiger Fluss. Ein Fluss, der aus vielen Quellen gespeist wurde im Verlaufe der Zeit, aber immer dasselbe Wasser trägt. Das Wasser des Lebens, Gottes eigenes Wort. Und genau darum, glaube ich, können wir dann eben auch gelassen bleiben, wenn wir unterschiedliche Textfassungen haben, wenn es unterschiedliche Überlieferungstraditionen gibt, die nicht eins zu eins den gleichen Inhalt transportieren wie jetzt bei Esther. Die beiden Überlieferungen widersprechen sich ja nicht, sie ergänzen sich. Die hebräische Fassung zeigt Gottes verborgenes Wirken, die griechische betont sein offenes Eingreifen. Beides gehört zusammen und macht die Größe und Tiefe dieser Geschichte nochmals deutlich sichtbar. Und für uns heißt das, wir dürfen vertrauen, dass die Bibel, so wie wir sie haben, wirklich Gottes Wort ist. Nicht weil jeder Buchstabe wortwörtlich vom Himmel gefallen wäre, sondern weil Gott sich selbst durch diese gewachsene, lebendige Geschichte hindurch offenbart. Und genau das macht sie so einzigartig. Sie ist Gottes lebendiges Wort, das uns auch heute noch anspricht, tröstet und herausfordert. Was für ein Geschenk, was für ein Privileg, dass wir dieses Buch haben dürfen. Die Bibel ist wirklich ein beeindruckendes Meisterwerk. Lebensspendend, lebenverändernd, von einem Gott, der uns liebt, der mit uns in Beziehung treten will und sich uns zeigen möchte, durch und in seinem Wort. Nimm diese Gedanken mit in deinen Tag. Und vielleicht ist ja heute ein guter Tag oder ein guter Augenblick, um dieses Meisterwerk wieder einmal zur Hand zu nehmen, darin zu lesen, darüber zu staunen und Gott dafür zu danken.